Herzlich willkommen zurück beim Equidemia Podcast. Mein Name ist Selina Skogan und ich arbeite seit vielen Jahren an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Pferdepraxis und möchte das, was ich gelernt habe, total gerne mit dir teilen. Bei Equidemia haben wir eine ganz klare Haltung. Es geht darum, Pferdetraining neu zu denken und zwar vor allem evidenzbasiert und ethisch. Wenn du gute Entscheidungen für dich und dein Pferd treffen willst, und zwar nicht aus Gewohnheit, nicht aus Bauchgefühl, sondern auf der Basis von Verständnis, dann bist du hier richtig. Schnelle Lösungen gibt es bei uns nämlich eher selten, sondern es geht um Kontext und um Zusammenhänge und darum, dass du genug Werkzeuge kriegst, um aus dir selber heraus, weil du Dinge weißt und nicht raten musst oder auf Instagram recherchieren musst, gute Entscheidungen für dich und dein Pferd zu treffen und damit wieder raus aus dem Micromanagement, rein in die Leichtigkeit, in ein leichteres Leben mit Pferden zu finden. Und genau deshalb möchte ich euch heute ein bisschen was über meine persönliche Geschichte erzählen, aber vor allem auch über ein Thema mit euch sprechen, das meistens ausgeklammert wird, wenn wir über Pferde nachdenken, nämlich über das Thema Domestikation. Und zwar gar nicht über was, was irgendwie ja vor tausenden von Jahren stattgefunden hat, sondern als etwas, das bis heute im Körper unserer Pferde wirkt und wo wir natürlich mit moderner Zucht auch jeden Tag Einfluss drauf nehmen. Also, das sind die Fragen, die wir uns heute angucken. Und ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt. Lass uns direkt reingehen und starten mit der Frage, was ist denn Domestikation eigentlich? Und Domestikation wird häufig mit Zähmung verwechselt. Das ist es erstmal überhaupt gar nicht. Denn Zähmung betrifft erstmal ein Individuum. Ich habe ein Individuum gezähmt und es freut sich, wenn ich im Gras bringe und deshalb kommt es wieder. Oder vielleicht kennt das der eine oder andere, wenn man einen Fuchs anfüttert oder so. Vielleicht auch ein wildes Kaninchen. Vielleicht hat das geklappt. Vielleicht auch ein Pferd aus nicht so guter Haltung oder so. Aber wenn wir über Domestikation sprechen, dann sprechen wir nicht mal über das Individuum, sondern über die gesamte Population und zwar über verschiedene Generationen hinweg. Das ist erstmal wichtig zu verstehen. Also ein Individuum wird gezähmt und das hängt jetzt gerne bei mir am Haus rum. Wenn das aber so weitergeht und das so Nachkommen macht und mehr Nachkommen und so und wir selektieren dann, wer sich weiter vermehren darf, dann sprechen wir über Domestikation und eben auch schon über Zucht. In der Biologie beschreibt Domestikation also den Prozess, bei dem Menschen, bewusst oder unbewusst, bestimmen, wer sich fortpflanzen darf und unter welchen Bedingungen und mit welchen Eigenschaften. In der Regel werden dabei, ja, ob es jetzt ein Pferd, ein Schaf oder eine Kuh ist, ziemlich die gleichen Maßstäbe angesetzt. Natürlich selektieren wir Tiere aus oder finden Tiere besonders sympathisch, die ein angenehmes Verhalten gegenüber Menschen zeigen. Wir werden also wahrscheinlich nicht den Hengst aussuchen oder den Bullen aussuchen, der möglichst viele Menschen durch die Gegend scheucht und versucht aufzuspießen, sondern wir werden den aussuchen, der sich gerne kuscheln lässt, der irgendwie angenehm im Umgang ist und der wenig Aggression zeigt. Da kommen wir automatisch schon in ein weiteres Selektionskriterium und das sind meistens die Stressreaktionen und die Reproduzierbarkeit im menschlichen Umfeld. Das heißt also auch da, wir suchen Tiere aus, die nicht sofort total wild werden, wenn es mal Stress gibt, sondern wir suchen Tiere aus, die gut zu handeln sind. Und wir möchten natürlich auch eine Reproduzierbarkeit, also eine Verlässlichkeit im menschlichen Umfeld haben. Einerseits im Verhalten, aber auch hier, uns bringt das Zuchttier nichts, wenn es keine Nachkommen machen kann. Deswegen ist es so wichtig, das auch im Kontext wieder zu sehen. Das Ergebnis ist also kein angepasstes Wildtier, ne, das Individuum, das wir gezähmt haben, sondern ein per se veränderter Organismus. Dadurch, dass wir durch verschiedene Filter gegangen sind, auf verschiedene Verhalten selektiert haben, verändert sich der Organismus oder verändert sich die Population über mehrere Generationen und zwar sowohl genetisch als auch entwicklungsbiologisch als auch physiologisch. Anders können wir noch sagen, Domestikation beschreibt überhaupt nicht, was ein einzelnes Tier kann, sondern was es geworden ist. Ich finde, das per se ist eigentlich schon mal ein sehr spannender Ansatz, zu sagen, okay, das macht also was, ne? Die Auswahl, die wir hier treffen bei unseren Zuchttieren, das macht was und das hat Einfluss auf das Reitpferd, was ich hier stehen habe. Jetzt machen wir einen kurzen Ausflug zurück in die Geschichte, denn Domestikation ist erstmal kein kurzfristiger Prozess und bei unseren Hunden und bei unseren Pferden schon mal überhaupt gar nicht kurzfristig. Hunde begleiten uns seit mindestens 15.000 Jahren und bei Pferden wissen wir jetzt, da ist vor ein paar Jahren ist neue Funde gemacht worden, sprechen wir jetzt davon, dass die frühesten Hinweise aus der Bothai-Kultur stammen, vor etwa 5.500 Jahren Nutzungsgeschichte mit massiver Zuchtintensivierung in historisch sehr, sehr kurzer Zeit. Und je näher wir in die Moderne, also in die Jetztzeit, in die Neuzeit kommen, desto massiver wird die Zuchtintensivierung. Wir gucken da später noch mal ein kleines bisschen rein. Die allerfrühesten Hinweise, die stammen aus der Bothai-Kultur. Das war ja so irgendwas zwischen 3500 bis 5000 vor Christus schon. Da finden wir die ersten Hinweise darauf, dass Pferde mit Menschen zusammengelebt haben müssen. Das Interessante dabei ist, ein Aspekt, den ich euch noch so unterwegs mitgeben möchte, ist, dass Hunde und Katzen sich freiwillig dem Menschen angeschlossen haben, weil sie einen Nutzen davon hatten. Die haben die Reste von Menschen gefressen. Katzen und Hunde haben auch davon profitiert, dass Menschen Parasiten, also nicht nur Müll produziert haben, Essensmüll produziert haben, wo sie ohne viel Arbeit sich ernähren konnten, sondern die haben vor allem auch davon profitiert, dass sich ja an diesen Müllbergen auch Kleinnager zum Beispiel zu schaffen gemacht haben, die wiederum eine super Futterquelle für die waren. Und die Menschen haben umgekehrt davon profitiert, dass die Katzen oder Hunde dafür gesorgt haben, dass keine Eindringlinge zu nahe kommen, ohne dass sie bemerkt worden sind. Oder dass die Parasiten, also Mäuse und Ratten, überhand genommen haben. Das war so eine klassische, außer für die Mäuse und Ratten, Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Jeder hat was bekommen und jeder hat davon profitiert. Bei unseren Pferden ist das ein ganz kleines bisschen anders. Bei Pferden müssen wir davon ausgehen, dass Tiere, wahrscheinlich Jungtiere oder ganze Herden, eingefangen, eingepfercht worden sind und dass vor allem zu Beginn der Nutzung ein Großteil der Nutzung zur Milchgewinnung, aber eben auch zur Fleischproduktion da war. Und erst viel später fingen Menschen dann auch an, Pferde zu domestizieren, um ja von A nach B transportiert zu werden. Zuallererst wurden sie dann Lastentiere, später wurden sie auch Reittiere. Jetzt käme hier die Abzweigung, wenn wir über Reitkunst sprechen würden, käme jetzt hier die Abzweigung in Richtung, wie hat sich denn der Reitersitz entwickelt, wie hat sich denn der Sattel und die Steigbügel entwickelt. Das machen wir in einem anderen Podcast. Heute möchte ich bei der ein bisschen evidenzbasierten Perspektive bei der Domestikation bleiben. Einmal, weil ich euch erzählen möchte, was das mit meiner persönlichen Geschichte und meiner Arbeit am Pferd zu tun hat. Andererseits natürlich, weil ich euch ein kleines bisschen erzählen möchte, warum wir uns dieses Topic, jetzt switche ich ins Englische, warum ich mir dieses Thema ausgesucht habe für den diesjährigen Online-Summit. Oder warum wir einen Thementag diesem Thema widmen. Na, warum machen wir das? Natürlich, weil es wichtig ist. Na, ganz klassisch, weil es wichtig ist. Und warum wir eben auch Lectures zum Thema Domestikation uns angucken. Ja, weil es total spannend ist. Und weil sich das eine oder andere Problem, was wir heute haben im Training oder in der Reitpferdezucht, daraus erklären lässt. Jetzt muss ich kurz zurückspringen und meinen roten Faden wiederfinden. Wir haben also Hinweise darauf, dass in der Bothai-Kultur auf der einen Seite Zahnabdrücke gefunden wurden, die auf Pferde hinweisen und auf der anderen Seite Milchreste in Gefäßen gefunden wurden, die darauf hinweisen, dass Pferde eben auch oder nicht auch, sondern dass Pferde gemolken wurden. So, und welche Pferde suche ich mir denn jetzt aus zum Melken? Ja, wahrscheinlich nicht die, die mir vom Kopf treten oder in den Hintern beißen, jedes Mal, wenn ich sie melken will, sondern ich suche mir die aus, die das mit sich machen lassen, die damit in Ordnung sind und die sich gut zähmen lassen. Und das sind natürlich die, von denen ich dann wieder Offspring, Nachkommen produziere. Ist eigentlich relativ relativ logisch, würde ich sagen, nachzuvollziehen. Unsere heutigen Pferde, das müssen wir noch mal so ein kleines bisschen klar machen, stammen wahrscheinlich, man sucht da noch so ein bisschen, nicht von den ersten domestizierten Pferden ab. Denn genetische Studien zeigen, da sind verschiedene Domestikations- und Einkreuzungsereignisse zwischendurch unterwegs gewesen. Das ganz ursprünglich wilde Pferd, da geht man, hat man noch nicht gefunden. Man geht nicht mehr davon aus, dass es das Przewalski-Pferd ist oder der Tapan. Also irgendwas ist da los gewesen, was wir noch nicht so richtig wissen, wer da jetzt eigentlich zu wem gehört. Ein Großteil kann man schon erklären. Aber das richtige Ur-Ur-Ur-Pferd, ja, das kennen wir nicht, oder zumindest dürfen wir davon ausgehen, dass das heute keine lebenden Nachfahren mehr hat. Da hat sich der genetische Weg irgendwo nochmal gesplittet. Warum ist das also für uns heute relevant? Habe ich gerade schon ein kleines bisschen erzählt. Domestikation ist quasi niemals abgeschlossen, sondern sie wirkt fort in jedem Körper, mit dem wir arbeiten, aber eben auch in jedem Geist, mit dem wir arbeiten. Denn die Aggressivität und wie viel Stress dieser Körper ausgesetzt ist, hat zum Beispiel auch was mit der Größe des Gehirns zu tun. Und ja, das sind eben die Pferde, die wir nicht aussuchen. Jetzt höre ich hier auf der Schulter sitzend, höre ich eine Freundin, die zu mir sagt, die Größe des Gehirns hat nichts mit der Intelligenz zu tun, aber sie hat was mit der Stressreaktion, mit der Stärke der Stressreaktion zu tun. Wir dürfen also nicht davon ausgehen, dass wir auf dumm selektieren, sondern wir selektieren eben auf die, die gut zu handeln sind. Unsere heutigen Pferde sind also hochselektiert und oft auch aus immer enger werdenden Linien gezüchtet für einen speziellen Nutzen, für Leistung und für Verfügbarkeit und für einfache Trainierbarkeit. Wir haben also selektiert auf Tiere, die es ja, mit sich machen lassen. Und genau hier beginnt die Frage, hier beginnt ein Teil meiner persönlichen Geschichte, die ich heute mit euch teilen möchte, die mich eben eingeholt hat. Ich habe das an der einen oder anderen Stelle schon erzählt. Ich habe damals, als wir nach Norwegen gezogen sind und als wir unseren eigenen Hof gekauft haben, meine Tochter dann geboren wurde. Ich hatte ja zwei Pferde aus Deutschland mitgebracht. Mein Despino, der jetzt 25 wird dieses Jahr, und meine Segovia, die ja vor ein paar Jahren einen schlimmen Unfall hatte und es nicht geschafft hat. Aber genau, zwei hätte ich aus Deutschland mitgebracht. Und weil ich ja Berufsreiter bin, eigentlich in meiner ersten Profession bin ich Berufsreiter und Trainer, habe ich gedacht, ich bin ein kluges Mädchen. Und während ich mein Kind stille, kaufe ich mir vier, fünf Jungpferde. Eigentlich sollten es vier sein, es sind dann fünf geworden, wo die Liebe hinfällt, ne? Man weiß es nicht. Und zieh die groß, das habe ich immer so gemacht. Zieh die groß, damit mir das immer wichtig war, dass einerseits die Pferde gut aufwachsen. Auch da haben wir ja unglaublich viel Evidenz. Können wir ja mal ein andermal drüber sprechen. Haben wir unglaublich viel Evidenz dazu, wie Aufzucht, wie das Absetzen von Fohlen, die Aufzucht, wie lange dürfen sie bei der Gruppe bleiben, wie lange dürfen sie bei der Mutter bleiben und wie viel Belastung sind sie hinterher ausgesetzt und auch wie ist die Fütterung auf dem Weg. Dass das, was hinterher mit der Belastbarkeit und der Leistungsfähigkeit des Pferdes zu tun hat. So, so gut. Oder so weit, so gut. Also habe ich mir junge Pferde ausgesucht zwischen 3 Tagen und 3 Jahren, habe Frederiksborger gekauft, habe zwei Kaltblutrauber gekauft und habe zwei Lusitano-Fohlen gekauft. Lusitanos mit 3 Tagen, den Frederiksborger mit 1,5 Jahren, den Kaltblutrauber Nummer 1 mit 3 Jahren und den zweiten, ja gut, den kann man nicht mehr als Jungpferd sagen. Der war schon ein bisschen älter, weil ich auch was zu reiten haben wollte. Und habe dann mit den Züchtern meine Deals gemacht, habe die aus guten Zuchten gekauft. Die durften alle mindestens 1,5 Jahre bei ihrer Mutter bleiben. Der Kaltbluttraber sogar 3 Jahre. Die mussten den Hof nicht verlassen und so. Das ist alles so gut gelaufen, wie das irgendwie ging. Und dann haben wir sie zu uns geholt. Als sie mindestens 1,5 Jahre alt waren, haben die hier in das Leben, in die Herde integriert. Und dann kam meine Theorie, in der ich gesagt habe, Ich ziehe die jetzt gut auf. Eigentlich brauche ich nur selber zwei Pferde zum profimäßig weiterreiten. Lass mal gucken, was darauf wird. Vielleicht gebe ich das eine oder andere an einen Schüler weiter. Vielleicht behalte ich sie alle. Wollte ich mich nicht so genau festlegen. Aber ich kenne mich ja. Ich weiß, ich liebe alle Pferde. Ich bin schlecht im Tiere wieder abgeben. Ich möchte die gerne behalten. Und zu Hause auf dem Schoß haben. Genau. Und habe dann gedacht, ich ziehe die jetzt Stück für Stück auf und die kriegen eine gute Grundausbildung. Die dürfen erstmal in Ruhe erwachsen werden. Keiner sitzt da mit 2 oder 3 Jahren auf deren Rücken. Die Wachstumsfugen dürfen sich schließen und sie haben eben dieses unglaubliche Gelände zur Verfügung und auch noch, na, da war es gerade mitten in der Ausbildung zur Ernährerin. Konnte die Ernährung also gut einstellen, habe den Gelände und Belastung zur Verfügung gestellt, hatte ja schon auch ein bisschen Trainingshintergrund und wusste, wie Lernpädagogik zum Beispiel funktioniert. Dachte, Mensch, ich gebe denen jetzt einen optimalen Start in ihr Leben und dann gucken wir, wie es weitergeht und wer welche Talente hat. Ich hatte mir den Kaltblutraber zum Reiten und zum Fahren ausgesucht. Ich hatte mir den Frederiksborger zum Reiten und zum Fahren ausgesucht. Und ich hatte mir die beiden Lusitanos für die hohe Schule ausgesucht. Und dann gucken wir mal, was daraus wird und wie wir unsere Talente so zusammenbringen. Und außerdem haben wir ja unglaublich schönes Gelände hier. Schadet ja auch nicht, wenn es mal wild wird. Ja, so. Das war der Plan. Und Stück für Stück habe ich festgestellt, dass keines dieser Pferde überleben wird. Keins dieser Pferde hat überlebt. Das ist jetzt kein Satz, den ich leicht ausspreche. Das letzte Pferd haben wir vor 4 Wochen einschläfern müssen. Genau. Hat was mit mir gemacht, natürlich. Alles andere wäre nicht normal. Ich habe natürlich zuallererst, als wir die erste Diagnose bekommen haben, habe ich erst gedacht, ich habe Pech gehabt. Als ich nach und nach erkannt habe, alle Pferde sind krank, war mir klar, das kann kein Zufall mehr sein. Und das ist jetzt hier, wir sind ja auf einer Ebene jenseits von Management und vorsichtiger Ausbildung und tierärztlicher Begleitung und Ration berechnen und so, sondern wir sind hier in einem Bereich, wo wir uns angucken müssen, welche genetischen Voraussetzungen bringen diese Körper, bringen diese Zucht überhaupt, Züchten, waren ja jetzt total verschiedene Rassen aus total verschiedenen Kontexten. Was bringen die überhaupt mit? Die sind natürlich auch, damit ich möglichst gut ausgebildet wurde, Ironie wieder aus, haben die natürlich auch nicht alle die gleiche Grunderkrankung mitgebracht, sondern ich hatte alles dabei, von Wobbler zu sich auflösenden Gelenken zu dann noch ein Brittpferd obendrauf bekommen mit DSLD, habe ich dann jetzt auch mal gemacht. Das Pferd kann nicht verdauen und einer ganz langweiligen, in Anführungsstrichen, ECVM. Ich hatte also bis zu diesem Punkt schon total viel über Training nachgedacht, über Haltung, über Ausbildungssysteme. Und erst in dem Moment, in dem ich über das Five-Domain-Model gestolpert bin, habe ich nochmal mit verstanden, auch es geht nicht nur um das, was ich tue, sondern einfach auch um das, was die Natur mitbringt. Und was ich dann sehr schmerzhaft lernen musste, ist, dass nicht jeder Körper zum Überleben gemacht ist. Das hat ja nichts mehr mit wer ist schuld zu tun. Jetzt können wir noch auf die bösen Züchter und so schimpfen. Ich mag aber in den Chor eigentlich nicht einstimmen, denn am Ende des Tages lande ich immer wieder da, dass ich wirklich glaube, dass Menschen, die Pferde haben und vor allem auch Züchter, dass die aus Pferde haben, weil die Pferde gerne haben. Trotzdem sind die nicht dazu ausgebildet und wie sollen sie auch? Es sind ja noch nicht mal die Therapeuten und die Tierärzte oder die Trainer dazu ausgebildet, an einem Gangbild zum Beispiel zu erkennen, was hier für eine Anomalie, also was da gerade nicht in Ordnung ist. Das ist ja die Mission, mit der wir angetreten sind, weil ich mir das so hart erarbeiten musste und so viele Tränen und so viele Emotionen unterwegs gelassen habe. Das ist ja die Mission, mit der wir antreten, dass wir sagen, das ist das Wissen, was wir eigentlich gerne weiter verbreiten möchten. Das hat also auch was mit meiner Verantwortung oder meiner Mission am Ende des Tages zu tun. Am Ende des Tages war mir also klar, Genetik ist überhaupt kein Randthema und auch kein Spezialwissen. Ich bin kein Züchter, würde ich mir nicht anmaßen. Aber Genetik bedeutet erstmal, das ist die Grundlage für körperliche Integrität und die Voraussetzung für Belastbarkeit und der Rahmen für Lern, Anpassung, Stressverarbeitung im Sinne von Neurologie, aber eben auch der Rahmen für körperliche Belastbarkeit. Und nicht jedes Problem ist Genetik, ja, das müssen wir jetzt auch mal sagen. Es gibt einfach auch andere Probleme. Aber die Genetik ist eben die Grundlage. Wir könnten sagen, kein Körper ist genetikfrei. Die Erfahrung hat meine Arbeit mit Pferden und mein Blick auf Pferde natürlich total verändert. Ich habe aufgehört zu fragen, was mache ich im Training falsch? Ich bilde mir ein, in diesem Moment zumindest bilde ich mir ein, dass ich ein ziemlich guter Pädagoge bin und auch kein völlig katastrophaler Reiter. Und darum habe ich angefangen, meinen eigenen Fähigkeiten ein bisschen mehr zu vertrauen. Ein anderes Mal werde ich euch erzählen, welche Geschichte jedes Pferd mitbringt, aber der Tassilo zum Beispiel, eine ganz tolle Jungpferdearbeit gemacht. Also Longe und Bodenarbeit ging schon ganz gut. Eigentlich habe ich vom Anreiten geträumt, aber der hat nie so richtig Last aufgenommen auf dem linken Hinterbein. Lahm war er jetzt aber auch nicht, ne? Mehrere Lahmheitsuntersuchungen gemacht, haben uns angeguckt. Die waren alle negativ. Verschiedene Trainingstechniken ausprobiert. Und dann am Ende des Tages festzustellen, dass das Pferd nicht einen normalen Halswirbel hatte. Das heißt also, ich maße mir im Moment an, zu sagen, ich bin vielleicht gar nicht so ein schlechter Trainer, dass das Pferd keine Last auf den linken Hinterfuß aufgenommen hat, sondern mich zu fragen, was übersehen wir denn strukturell im Verständnis vom Pferd selber? Und genau aus dieser Frage heraus, eigentlich aus noch einer viel größeren Frage heraus, aber das ist das Thema, was wir hier jetzt ausgekoppelt haben für diesen Summit, ist der diesjährige Summit-Titel entstanden. Dieses Jahr gucken wir uns nämlich an, Inside the Horse's Mind. Wir wollen das Verhalten gar nicht analysieren. Wenn mir noch einer mit Körpersprache kommt, springe ich den an. Sondern weil wir verstehen wollen, welche biologischen Grundlagen liegen denn Verhalten zugrunde, liegen dem Verhalten zugrunde, was wir im Training sehen. Und Domestikation ist dabei kein Randthema, sondern unser Ausgangspunkt. Und jetzt kommen wir ein kleines bisschen zur Evidenz. Ich mache noch einen kleinen Bogen mit euch. Das ist ein Thema, was wir uns später nochmal angucken, wenn wir über Neuro reden. Aber es gibt eine Geschichte, die ich euch auf jeden Fall noch erzählen möchte. Vielleicht brauchen wir da sogar eine eigene Folge zu. Wisst ihr was? Das machen wir mal. Der Sache schenken wir mal eine eigene Folge. Ich mache jetzt einen kurzen Teaser, dann beenden wir das an dieser Stelle. Ich lade euch schon mal zum Summit ein und in der nächsten Folge erzähle ich euch die Geschichte von den Wölfen der Isle Royale. Das ist eine ganz spannende Geschichte, denn in diesem Kontext hat man sich mal angeschaut, oder musste man sich mal anschauen, das sind kurz zwei Gruppen Wölfe über eine Eisbrücke in den 1940er Jahren auf eine Insel gewandert, die Île Royale, und haben sich da ungestört von Menschen ja weiter fortgepflanzt. Und weil sie ungestört von Menschen waren, konnte man sich mal angucken, was eine genetische Enge mit dem Tier macht und wie der Überlebensprozess sich so entwickelt hat. Und dann sprechen wir beim nächsten Mal auch, weil es so schön in diesen Kontext passt, schauen wir uns beim nächsten Mal an, was das Fuchsexperiment ist. Es gab ein ganz tolles Experiment im letzten Jahrhundert, wo man mal versucht hat, wie lange dauert das denn im Prozess der Domestikation. Wie lange dauert es im Domestikationsprozess? Einfach zu schauen, wann wird aus einem Wildtier ein domestiziertes Tier und was sind die Marker, die wir da draufsetzen. Was ich euch für heute mitgeben möchte noch, und das ist ganz wichtig, beim Hund haben wir unheimlich viel Evidenz dazu, beim Pferd reden wir nicht so viel darüber, das macht es aber nicht weniger wichtig. Da gibt es auch eine tolle Folge von den Kollegen von MyThink auf der, oh, ist es jetzt das dritte Programm oder ARD? Das weiß ich nicht mehr genau, kann ich euch aber raussuchen. Und in den Shownotes verlinken. Beim Hund gibt es unheimlich viel Evidenz dazu, dass wir, wenn wir einen Rassehund haben, mittlerweile eine genetische Enge zwischen den Elterntieren haben, wie zwischen Bruder und Schwester, sogar wenn die Hunde sich noch nie im Leben vorher gesehen haben. Das macht also klar, wie eng dieser genetische Pool mittlerweile ist. Und spätestens, wenn ihr euch die Geschichte von den Wölfen von der Île Royale angehört habt in der nächsten Folge, dann wisst ihr, warum das ein Problem ist. Das heißt also, wenn wir über Pferdetraining reden wollen, wenn du, genauso wie ich, zu den Pferdebesitzern oder Pferdeprofis gehörst, die immer wieder auch vor unlösbaren Problemen stehen oder vor schwierig lösbaren Problemen, wo einfach keine Methode, kein Gadget mehr hilft, dann müssen wir uns das Gros angucken und dann müssen wir so ein bisschen in die Evidenz eintauchen und dann werden wir relativ schnell sehen, dass Domestikation, Zuchtgenetik die Basis ja für alles ist. Und weil es uns ganz, ganz viele Dinge erklärt und einsortiert. Und wenn du hier tiefer einsteigen willst, dann findest du diese Fragen natürlich auch im nächsten Online-Summit beantwortet. Vom 19. bis 22. März ist es wieder soweit. Und dann schauen wir uns an, was wir lernen können, wenn wir uns nicht nur Domestikation angucken, sondern wenn wir uns eben anschauen, wie die Welt aus Pferdeaugen aussieht und warum das wichtig ist und wir dadurch das Leben für uns alle besser machen können. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich drauf.